In dieser Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe erklären wir das Problem mit dem Treibhauseffekt. Ihr erfahrt, dass gerade mal 0,5% der Gase in der Luft den Treibhauseffekt verursachen und was das damit zu tun hat, wie gut einzelne Moleküle tanzen können. Außerdem besprechen wir, wie die Menschheit die Zusammensetzung der Atmosphäre verändert und ob Kohlendioxid oder Wasserdampf für den Treibhauseffekt am bedeutsamsten ist. Viel Spaß! Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe. Macht euch gemütlich oder bahnt euch euren Weg durch den Verkehr oder die trubelige U-Bahn, was auch immer ihr gerade macht. Wir lassen uns davon jedenfalls nicht aus der Ruhe bringen. Ich bin Jens Schröder, ich moderiere diesen Podcast und bei mir sind wieder die beiden Physiker Michael Büker und Johannes Kökens. Hallo.
Hallo, moin, moin.
Wir drei kennen uns seit einigen Jahren schon aus dem Audible-Podcast Sag mal du als Physiker. Da reden wir über alltägliche und auch über fundamentale Physik und plaudern da auch ein bisschen. Hier in Jetzt mal ganz in Ruhe haben wir eine andere Mission, ohne dass wir dabei missionarisch sein wollen. Das ganz im Gegenteil sogar. Die Mission lautet nämlich Klima und Physik und sonst nix. Und das heißt, wir erklären die Physik hinter dem Klimawandel, die woanders unter den Tisch fällt. Dafür verzichten wir aber, soweit es geht, auf politische Fragen, Schreckensszenarien und erhobene Zeigefinger. Die machen wir nicht.
Genau, und wir sind eben der Ansicht, dass die physikalischen Tatsachen einfach für sich sprechen. Und deshalb wollen wir sie hier in aller Ruhe darlegen. Und wir versuchen auch dabei ein bisschen Spaß zu haben.
Ja.
Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vermitteln wir dabei nicht nur Grundlagenwissen, sondern eben hoffentlich auch die Fähigkeit, nützliche Lösungen von unnützen zu unterscheiden und eben auch dringende Probleme von weniger dringenden. Mhm. Und am Ende kann dann ja jeder und jede natürlich auch politische Schlüsse daraus ziehen und sein eigenes Verhalten anpassen. Aber das ist ja erst dann sinnvoll, wenn man wirklich gründlich verstanden hat, was vor sich geht.
Genau. Und nachdem wir in der letzten Folge erklärt haben, wie der Treibhauseffekt uns das Leben auf der Erde überhaupt erst möglich macht, kommen wir in dieser zweiten Folge zu dem, was für mich so ein bisschen das heimliche Motto dieses Podcasts ist, nämlich, was ist eigentlich das Problem?
Eigentlich wolltest du den so nennen, den Podcast.
Ja, jetzt habe ich es wenigstens erwähnt. Und zwar ganz konkret in dieser Folge, was ist das Problem mit dem Treibhauseffekt?
In unserer letzten Folge ging es ja tatsächlich sehr gemütlich zu. Wir haben besprochen, wie die Erde eine ganze Menge Energie von der Sonne empfängt und sich dadurch erwärmt und dass sie dann ihrerseits Infrarotstrahlung abgibt infolgedessen. Diese Infrarotstrahlung entweicht aber dann nicht einfach direkt wieder ins Weltall, sondern wird in der Erdatmosphäre zum Teil eingefangen und zwar von Treibhausgasen. Und die werden selber dabei warm und speichern so die Energie aus der Infrarotstrahlung. Dann schicken sie selbst wieder Infrarotstrahlung los und zwar teilweise hoch ins All, teilweise wieder runter zur Erde. Und dieses Wärme-Ping-Pong wirkt dann zwar nicht genau vom Mechanismus her wie eine wärmende Kuscheldecke, aber vom Effekt her genauso. Es bewahrt uns vor einer Erde, die eine lebensfeindliche Eiswüste und urkalt ist. Und ich fürchte nur, dieses idyllische Bild dieser mollig gewärmten Erde, das reißt ihr gleich wieder so ein bisschen ein, oder?
Müssen wir gar nicht, denn es ist ja nach wie vor richtig. Was wir jetzt machen, ist genauer hinzuschauen. Und als erstes stellen wir uns die Frage, welche Gase sind überhaupt die Treibhausgase und wie machen sie das, dass sie die Wärme einfangen? Du hattest ja letzte Woche gefragt, warum ist CO2, auch bekannt als Kohlendioxid, ein bedeutendes Treibhausgas, aber die anderen Bestandteile der Luft, zum Beispiel Stickstoff und Sauerstoff, von denen es ja viel mehr gibt, die sind keine Treibhausgase. Wir fangen am besten mal damit an, uns einen Überblick zu verschaffen, woraus die Erdatmosphäre, also unsere Luft, sich überhaupt zusammensetzt.
Okay, also ungefähr weiß ich das sogar selber. Die Erdatmosphäre besteht dazu, sagen wir mal, rund 80% aus Stickstoff, zu ungefähr 20% aus Sauerstoff, aber eben nicht ganz, sonst wären wir ja schon bei 100%. Also ein bisschen Platz muss ja noch sein für Klöterkram. Und dazu zählt eben das Treibhausgas CO2 oder auch Kohlendioxid genannt.
Richtig. Und genauer sind es 78% Stickstoff und 21% Sauerstoff. Mhm. Und da bleibt dann noch 1% übrig ungefähr für diesen Klöterkram. Und davon ist aber das allermeiste das Edelgas Argon. Das ist auch kein Treibhausgas. Mhm. Der Anteil von CO2, von Kohlenstoffdioxid, ist sehr gering. Der liegt bei unter 0,05%. Mhm. Und auch alle weiteren Gase in der Luft haben noch geringere Konzentrationen. Also das ist zumindest die Zusammensetzung der Luft, wenn sie komplett trocken ist.
Genau. Aber können wir gleich wieder vergessen, denn komplett komplett trockene Luft kommt in der Natur praktisch nicht vor. Es ist nämlich so, dass ständig Wasser aus Flüssen und Seen und Meeren verdunstet und dadurch Wasserdampf in der Luft zu finden ist, also gasförmiges Wasser. Wie viel Wasserdampf aber in der Luft ist, das schwankt sehr stark, je nachdem, wo man sich befindet und wie das Wetter gerade ist. Man kennt ja das unangenehme Gefühl von ganz hoher Luftfeuchtigkeit. Das ist zum Beispiel in den Tropen der Normalzustand. Da kann der Wasserdampfanteil in der Luft gerne mal 2, 3, 4% betragen. Am Nordpol und am Südpol dagegen ist die Luft besonders trocken und da liegt der Wasseranteil dann unter 0,1%. Im Durchschnitt, wenn man über alle Regionen der Erde und alle Wetterlagen mittelt, dann kommt man darauf, dass Wasserdampf ungefähr 0,4%, also knapp 0,5% der Erdatmosphäre ausmacht.
Nun haben wir ja schon gesagt, dass die drei mit Abstand häufigsten Gase, also Stickstoff, Sauerstoff und Argon, überhaupt keine Treibhausgase sind.
Also 99,5% eigentlich.
So
quasi,
ungefähr,
ne?
Ja.
Sind keine Treibhausgase.
Genau, die können einfach die Infrarotstrahlung vom Erdboden gar nicht absorbieren. Aber Wasserdampf und auch CO2, das sind Treibhausgase.
Krass. Ihr habt in der letzten Folge ja schon erklärt, dass die Erde dank der Treibhausgase um mehr als 30 Grad Celsius wärmer ist, als sie das ohne Treibhausgase wäre. Und das ist ja gut, weil sonst wäre sie nämlich eisekalt. Aber, jetzt habe ich gerade das so verstanden, über 99% der Gase in der Erdatmosphäre spielen dafür überhaupt keine Rolle für diesen wichtigen Effekt. Das heißt also, diese 0,5% Wasserdampf und CO2 und noch, was habt ihr gesagt, Klötterkram, das hat so eine mächtige Wirkung auf die Temperatur der ganzen Erde, obwohl es nur 0,5% oder noch weniger unserer Luft sind?
Ja, ganz genau so ist es. Die Erdatmosphäre besteht halt aus wahnsinnig viel Gas. Und wenn man davon 0,5% hat, dann ist das immer noch eine Menge Holz und kann jede Menge Wärme zurückhalten.
Ja, 0,5% vom vielen Gas ist eine Menge Holz. Das können wir uns schon mal merken.
Schreibt das bitte auf.
Und aber gut. Und die Frage ist, welche sind jetzt genau die relevanten Treibhausgase? Meistens redet man ja über CO2. Da würde ich jetzt mal vermuten, dass das jetzt auch den relevantesten Anteil hat am Treibhauseffekt. Ist das richtig?
Das könnte man denken, aber tatsächlich hat Wasserdampf den mit Abstand sogar größten Anteil am Treibhauseffekt. Er ist für rund 70% der von der Atmosphäre zurückgehaltenen Wärme verantwortlich. Nicht nur als Dampf, sondern das Wasser kommt auch in Wolken vor, als kleine Tröpfchen und spielt da auch eine Rolle. Das ist aber sehr kompliziert, das mit den Wolken zu verstehen. Deshalb lagern wir das nochmal aus, das wollen wir irgendwann nochmal extra machen. Das Kohlendioxid liegt bei den Treibhausgasen dagegen nur auf Platz 2 und ist für etwa 20% der zurückgehaltenen Wärme verantwortlich.
Der übrige Beitrag zum Treibhauseffekt, also die 10-15%, die noch übrig sind, die kommen von noch weiteren Treibhausgasen. Am bedeutendsten und bekanntesten von diesem Rest ist sicherlich das Methan, aber auch Stickoxide und Fluorgase tragen noch zur Erderwärmung bei, die werden wir aber später besprechen. Heute konzentrieren wir uns erstmal auf Wasserdampf und auf CO2, denn die sind mit Abstand die bedeutendsten.
Okay, das ist jetzt nach der Sache mit diesen 0,5%, die diese riesige Wirkung haben, schon jetzt die zweite Überraschung jetzt für mich tatsächlich als Laie in dieser Folge. Überall ist von problematischen CO2-Gedöns die Rede, aber ganz stinknormales Wasser, Wasserdampf, ist dreimal so wichtig für diesen Treibhauseffekt. Das ist so, ja?
Das stimmt und ich kann gut verstehen, dass dich das irritiert. Also wichtig ist, dass wir ja im Moment über den natürlichen Treibhauseffekt sprechen. Mhm. Also den, der auch ohne menschliche Aktivitäten schon da war und der die Erde eben schön lebenswert und warm hält. Und dabei haben wir noch kein Problem mit dem CO2, aber das werden wir jetzt im Laufe der Folge noch bekommen.
Okay, bin ich sehr gespannt auf die Aufklärung. Bevor wir damit loslegen, will ich aber vielleicht noch was verstehen, das habe ich letzte Folge auch schon gefragt, was nämlich überhaupt ein Gas zu einem Treibhausgas macht. Also es ist mir tatsächlich komplett unklar. 99,5% aller Gase in der Luft sind in dieser Hinsicht vollkommen untätig. Vor allem Stickstoff und Sauerstoff tun da gar nichts zum Treibhauseffekt. Aber diese 0,5%, die vor allen Dingen Kohlendioxid und Wasserdampf ausmachen, die sind also besonders fleißige Wärmeeinfänger.
Ja.
Was ist da los? Warum sind die das?
Na, das Geheimnis steckt im genauen Aufbau dieser Gasmoleküle. Ein Molekül ist ja eine chemische Verbindung aus mehreren Atomen. Und Sauerstoff und Stickstoff bilden da die einfachsten Gasmoleküle, die man sich überhaupt denken kann. Die bestehen nämlich einfach nur aus zwei gleichen Atomen, die aneinander hängen. Die schwirren also durch die Luft immer so als Atompärchen. Und deshalb sagt man zu Sauerstoff ja auch O2, denn es besteht aus zwei O-Atomen. O ist das chemische Symbol für Sauerstoff. Und Stickstoff ist N2, weil eben N in der Chemie für Stickstoff steht.
Dagegen ist Kohlendioxid, das man CO2 nennt, schon komplizierter aufgebaut. Das ist nicht einfach ein Pärchen von gleichen Atomen. Beim Kohlendioxid ist es so, dass ein Kohlenstoffatom C in der Mitte sitzt und links und rechts ist in gerader Linie noch ein Sauerstoffatom mit dran geflanscht. Mhm. Also pass auf, wenn ich so mache, dann ist das Kohlenstoffatom mein Kopf und die beiden Arme zur Seite rausgestreckt, da ist jetzt an jeder Hand sozusagen ein Sauerstoffatom. Und bei Wasser, also bei H2O, ist es noch komplizierter. In der Mitte, also mein Kopf, ist dann ein Sauerstoffatom und die beiden Wasserstoffatome sind jetzt so, also die hängen in so einem krummen Winkel damit.
Michael, du machst jetzt hier mit den Händen Molekülaufbauten, damit kommst du im Podcast leider nicht durch. Wir sind ein Audioformat.
Ja.
Das heißt, du musst das schon mit Worten anschaulich machen und nicht mit Händen und Füßen.
Johannes, mach du mal.
Ich kann es ja mal versuchen. Also die drei Atome beim Kohlendioxid, die liegen auf einer Linie, als wären sie auf ein Lineal geklebt. Mhm. Aber beim Wasser ist es so, als würden die drei Atome auf den Ecken eines Geodreiecks sitzen. Mhm. Also da ist halt dieser Winkel dabei. Und jetzt darf man sich diese chemischen Verbindungen zwischen den Atomen in so einem Molekül aber nicht ganz steif und fest vorstellen, wie man das manchmal in diesen Molekülmodellen sieht, wenn das einfach so Stangen sind. In Wahrheit ist das ein komplexes Zusammenspiel von Elektronen in den Hüllen der Atome. Und diese Bindungen sind also keine steifen Stangen, sondern die kann man sich eher so als kleine Federn vorstellen, sodass so ein Molekül auch in Schwingung geraten kann.
Also kleine Federn, so wie eine Kugelschreiberfeder oder so?
Ja, genau. Also im Sauerstoffmolekül zum Beispiel, dem einfachsten überhaupt, ein O und noch ein O, da können die beiden Atome in einer Linie aufeinander zu und wieder zurückschwingen. Mhm. Als würdest du eine Kugelschreiberfeder nehmen, links eine Murmel, rechts eine Murmel und dann gehen die aufeinander zu und zurück.
Aber es ist ein bisschen Spiel jedenfalls drin.
Ein bisschen Spiel, aber das war's dann auch schon. Mehr Bewegungsfreiheit zum Schwingen haben diese Sauerstoffmoleküle nicht. Wenn es aber Moleküle gibt, die komplexer aufgebaut sind, dann haben die auch mehr Möglichkeiten. Beim CO2 zum Beispiel können die Atome nicht nur entlang ihrer Verbindungslinie gegeneinander schwingen, sondern auch aus der Linie raus. Pass auf. Stell dir drei Kinder vor, die Seilspringen machen. Mhm. Links und rechts hält jeweils ein Sauerstoffatom das Seil. Und in der Mitte ist ein Kohlenstoffatom, das hüpft rauf und runter. Mhm. Und sowas nennt man in der Atomphysik eine Biegeschwingung. Und Wassermoleküle, die können noch viel mehr. Das ist die reinste Zirkustruppe. Ja. Also diese komplexeren Moleküle können sich freier bewegen.
Ich merke schon, es wird heute sehr schulisch mit den Metaphern. Lineal, Geodreieck, Kugelschreiber, Seilspringen. Warum nicht? Also anschaulich finde ich es jedenfalls. Und die, was hast du gesagt? Dreiatomige Biegeschwingung. Das war im Sportunterricht auch immer mein Endgegner. Bei den Bundesjugendspielen versagt. Aber was bedeutet denn diese Bewegungsfreiheit von manchen Molekülen für ihren Umgang mit der Infrarotstrahlung jetzt? Also wenn die von der Erde hoch in Richtung All kommt und dann an den Molekülen vorbei will. Was bedeutet das, wenn die Moleküle Bewegungsfreiheiten haben? Das ist doch der eigentliche Knackpunkt beim Treibhauseffekt, dass die Moleküle dann irgendwie Wärme einfangen und andere machen das nicht.
Genau, und der Zusammenhang ist folgender. In Folge 1 haben wir ja besprochen, der Erdboden wird erst vom Sonnenlicht aufgeheizt und sendet dann seinerseits Infrarotstrahlung wieder zurück. Mhm. Und die Infrarotstrahlung besteht dabei genau genommen aus einer Mischung ganz vieler verschiedener Wellenlängen. Mhm. Nun können Moleküle in der Erdatmosphäre diese Infrarotstrahlung, die vom Erdboden kommt, auf ihrem Weg ins All hinaus einfangen. Aber nicht alle Moleküle können das eben gleich gut. Ja, die Infrarotstrahlung muss nämlich zur Schwingung, die so ein Molekül machen kann, auch passen. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn das nicht zusammenpasst, dann ignoriert das Molekül die Strahlung einfach und lässt sie durch. Mhm. Und ja, damit es überhaupt einen Treibhauseffekt gibt, müssen also die Wellenlängen, die der Erdboden aussendet, diese Infrarotstrahlung, zu den Molekülen in der Atmosphäre passen.
Mhm. Okay, dass die das einfangen, habe ich verstanden. Aber wie kann jetzt so eine Strahlungswellenlänge von der Infrarotstrahlung zu einer Schwingung von einem Molekül passen? Das sind doch zwei total verschiedene Baustellen.
Ja, das stimmt. Aber es gibt einen Zusammenhang. Der Schlüssel ist die Energie. Jede Strahlung, die eine bestimmte Wellenlänge hat, entspricht einer charakteristischen Energiemenge. Mhm. Die transportiert die Strahlung sozusagen. Und auch jede Molekülschwingung entspricht einer bestimmten Energie. Wenn das Molekül dolle schwingt, dann steckt da mehr Energie drin, als wenn es wenig schwingt. Mhm. Und wenn die zusammenpassen, nämlich einerseits die Energie, die die Strahlung trägt und andererseits die Energie, die eine Molekülschwingung ausmachen kann, dann fängt ein Molekül diese Strahlung auch ein und gerät ins Zappeln. Mhm. Stell's dir vor, als würde Musik spielen. Und es geht ums Tanzen. Unterschiedliche Leute können unterschiedlich tanzen. Manche Leute beherrschen viele Tänze und sind sehr gewandt darin. Ich nicht. Ich kann zum Beispiel nur Headbang zu Metal-Musik. Ja, das ist alles. Wenn du mir einen Walzer oder einen Tango vorspielst, dann bleibe ich einfach stehen. Damit kann ich nichts anfangen. Aber Jens, so wie ich dich kenne, bist du ein sehr vielfältiger Tänzer und könntest das ganze Plattenregal rauf und runter tanzen.
Ich möchte das jetzt persönlich an dieser Stelle weder bestätigen noch dementieren. Aber nehmen wir mal an, es wäre so und ich hätte das Goldabzeichen des Bundestanzverbandes oder so. Dann wäre ich also ein Molekül, das viele Wellenlängen von Infrarotstrahlung einfangen kann. Und du, der du nicht so viele Moves kannst, könntest das nicht. Also ich wäre Kohlendioxid, weil ich so ein vielfältiger Tänzer bin und Bewegungsfreiheiten aller Orten habe. Und du wärst dann Sauerstoff.
Richtig. Sauerstoff und Stickstoff sind die Headbanger, so wie ich. Die lassen sich nur von wenigen speziellen Wellenlängen beeindrucken. Und die Wellenlängen, die die Erde aussendet, die gehören einfach nicht dazu. Und deswegen spielen diese Gase für den Treibhauseffekt keine Rolle. Mhm. Kohlendioxid hingegen ist, wie du, ein gewandter Tänzer. Und zufällig ist es jetzt so, dass einer der liebsten Tänze des CO2-Moleküls genau einer Infrarot-Wellenlänge entspricht, von der der Erdboden eine Menge abstrahlt. 15 Mikrometer ist diese Wellenlänge, damit wir die Zahl einmal genannt haben. Deshalb tanzen die CO2-Moleküle besonders gerne und besonders viel. Sprich, sie fangen die Infrarotstrahlung ein, die von der Erde kommt, geraten ins Zappeln und so werden die Treibhausgase warm.
Die sagen sich dann, die spielen unser Lied quasi und dann tanzen sie. Und okay, das sind die Kohlendioxidmoleküle, die tanzen halt besonders viel mit der Infrarotstrahlung. Und für Wassermoleküle gilt das dann auch, wenn Wasserdampf ja auch so ein Treibhausgas ist?
Genau, Wassermoleküle haben ja einen etwas anderen Aufbau und geraten deshalb eben bei anderen Wellenlängen, also bei anderer Musik quasi, ins Schwingen. Wasserdampf beherrscht also nochmal ganz andere Tänze als Kohlendioxid und kann deshalb auch andere Wellenlängen des ganzen Infrarotstrahlungsspektrums, was von der Erde abgesendet wird, absorbieren.
Okay, also ich fasse nochmal kurz zwischen zusammen. Gase absorbieren die Infrarotstrahlung, die der Erdboden wieder in Richtung All schicken will, wenn deren Energie zu einer möglichen Schwingung des Moleküls der Gase passt. Aber es gibt aber auch so simpel aufgebaute Gase, dass sie solche Schwingungen gar nicht beherrschen. Die ignorieren dann die Infrarotstrahlung, lassen die einfach durch, weil sie mit deren Schwingung, also mit deren Wellenlänge, gar nichts anzufangen wissen.
Ja.
Und das gilt zum Beispiel für die beiden Hauptbestandteile der Luft, Sauerstoff und Stickstoff. Die können mit der Infrarotstrahlung nichts anfangen. Die lassen die einfach durch, weil die gar nicht so schwingen und tanzen können, wie die Infrarotstrahlung das erfordern würde. Aber CO2 und Wasser, H2O, sind eben komplizierter aufgebaut und deshalb eben etwas gewandter und tänzerischer beim Einfangen von Infrarotstrahlung. Die verschlucken dann einige Wellenlängen jeweils der Infrarotstrahlung und geraten dadurch ins Schwingen. Das macht sie warm, diese Gasmoleküle. Und das macht sie zu Treibhausgasen. Das habe ich jetzt tatsächlich verstanden mal.
Super.
Genau, und dann können wir ja jetzt endlich auch zum eigentlichen Thema der Folge kommen, nämlich das Problem mit dem Treibhauseffekt. Wir haben in Folge 1 erklärt, dass sich auf der Erde ein Wärmegleichgewicht eingestellt hat. Ja, also die Sonne sendet eine bestimmte Menge Energie und die Erde schickt wieder genauso viel Energie hinaus ins All. Dank der Treibhausgase wie Wasserdampf und CO2 wird dazwischen aber einiges von der Wärme eben in der Luft zwischengespeichert sozusagen, weil eben die Treibhausgase mit der Strahlung dann dieses Wärme-Ping-Pong spielen. Und so ist es eben auf der Erde statt minus 18 Grad im Schnitt plus 15 Grad warm. So, und weil sich an der Zusammensetzung der Atmosphäre über die letzten Jahrtausende kaum etwas verändert hat, war die Durchschnittstemperatur zwar nie wirklich konstant, aber sie hat sich vergleichsweise sehr langsam auf und ab bewegt. Zum Beispiel auch durch Veränderungen in der Sonnenaktivität oder der Erdumlaufbahn. Das ist nochmal ein extra Thema. Dazu planen wir auch nochmal eine Folge, also über die Klimageschichte der Erde, die natürlichen Klimawandel, die es auch gibt. Da werden wir nochmal genau drauf eingehen. Das ist aber heute nicht das Thema.
Generell war es relativ konstant oder hat keine ruckartigen Bewegungen gegeben.
Meistens nicht. Aber nach dieser langen Zeit der relativen Stabilität und der langsamen Entwicklung ist nun etwas passiert, was sehr schnell gegangen ist. Nämlich mit Beginn der Industrialisierung vor ungefähr 200 Jahren haben wir Menschen angefangen, immer mehr Dinge aus der Erde zu buddeln, die super gut brennen. Ja, die sogenannten fossilen Energieträger. Und die haben wir dann verbrannt, weil wir die darin gespeicherte Energie nutzen wollten. Zuerst konntest du ein Kohlefeuer machen und damit eine Dampfmaschine antreiben. Das waren dann die ersten Eisenbahnen und sowas. Dann haben wir auch immer mehr Erdöl und Erdgas gefördert, haben die für Verbrennungsmotoren benutzt, für Gasturbinen in Kraftwerken oder einfach als Wärmequellen, damit es irgendwo warm wird, verbrennen wir etwas. Und bei diesen Verbrennungsvorgängen haben sich unweigerlich die Kohlenstoffatome, die im Brennstoff drin sind, die man aus der Erde geholt hat, verbunden mit dem Sauerstoff aus der Luft. Und zusammen bilden die dann ein bestimmtes Molekül, einen alten Bekannten, nämlich Kohlendioxid, auch genannt CO2. Mit C aus dem Brennstoff und O2 aus der Atmosphäre. Und dieses zusätzliche CO2, das ist zurzeit unser Problem mit dem Treibhauseffekt.
Aber es war ja auch schon vorher CO2 in der Luft. Also das haben die Menschen jetzt nicht neu erfunden oder erstmals in die Natur entlassen, oder? Das war vorher ja auch schon drin.
Genau, das CO2 gehörte vorher auch schon zum Gleichgewicht des natürlichen Treibhauseffekts. Das ist ja auch wichtig, ne? Die Pflanzen brauchen es, wir atmen es aus. Da gab es halt einen Kreislauf, der das CO2 in der Luft immer konstant gehalten hat.
In einem Gleichgewicht sozusagen.
In einem Gleichgewicht. Und wir sprechen jetzt von derjenigen Menge CO2, die wir Menschen jetzt zusätzlich durch die Verbrennung über die letzten ein, zwei Jahrhunderte freigesetzt haben.
Und Kann man das denn genau messen? Also um wie viel das CO2 in der Luft mehr geworden ist in der Zeit?
Ja, das kann man sogar sehr genau messen und das wird auch sehr akribisch gemacht. Man kann sogar rückwirkend noch feststellen, wie viel CO2 zum Beispiel vor 200 Jahren mal in der Luft war. Diese Messverfahren, die müssen wir auch unbedingt mal besprechen. Das ist nämlich auch physikalisch echt spannend, wie das alles funktioniert. Mhm. Auf jeden Fall kommt dabei raus, dass in der vorindustriellen Zeit der Anteil des CO2s an der Luft bei etwa 0,028% lag. Mhm. Und heute liegt er bei 0,042%, ein bisschen mehr. Und die Tendenz ist steigend.
Du merkst schon, bei so kleinen Zahlen ist das Prozent unhandlich. Man hat immer 0, und sonst wie. Eine andere Einheit ist deswegen gebräuchlicher und die heißt PPM. Das ist Englisch für Parts per Million, heißt also Millionstelanteile. Und wenn man es darin ausdrückt, wird es deutlich handlicher. Der Anteil von CO2 in der Erdatmosphäre lag vor etwa 200 Jahren bei 280 PPM.
Moment, das heißt also von einer Million Luftteilchen, kann man das so sagen,
ja,
waren 280 CO2-Moleküle. Und der ganze Rest war was anderes, also vor allen Dingen eben Stickstoff und Sauerstoff.
Genau. Und bis heute hat sich dieser Anteil eben stark verändert. Es sind nämlich heute schon über 420 ppm. Mhm. Und jedes Jahr kommen noch ein paar ppm hinzu. Das heißt, der CO2-Anteil in der Luft ist seit Beginn der Industrialisierung um ungefähr die Hälfte gestiegen und steigt derzeit pro Jahr um rund 1% weiter.
Mhm. Okay, je nachdem, mit welcher Brille man da drauf guckt, klingt das unterschiedlich dramatisch, sag ich mal. Also von 280 ppm auf 420 ppm, das sind also 50%. Das hört sich schon nach einem enormen Anstieg an, finde ich. Andererseits kann man auch sagen, von knapp 0,028 auf 0,042%, das klingt jetzt wieder gar nicht so wild, weil das ja beides so super wenig ist und so beides so winzige Anteile sind im Vergleich zum Rest der ganzen Gase, die in der Luft sich so tummeln. Also die Veränderung ist dann von einem winzigen bisschen zu 1,5 winzige bisschen. Also so kann man es ja auch sehen, ne?
Ja, das stimmt. Also der relative CO2-Anteil in der Luft ist auch heute noch sehr klein. Aber es kommt ja vor allem darauf an, wie wirksam das CO2 als Treibhausgas ist. Und bei CO2 reicht eben schon relativ gesehen ein kleiner Anteil an der Luft aus, um eine sehr große Wirkung zu entfalten.
Hm. Gut, das kennt man jetzt auch von so hochgiftigen Sachen, Arsen oder so. Das kann extrem gering dosiert ja sogar als Arzneimittel in bestimmten Krebstherapien zum Einsatz kommen. Wenn man aber diese Dosis einfach verdoppelt, auch wenn sie vorher ganz, ganz gering war und dann immer noch absolut gering ist, dann kann das immer schon böse ausgehen. Obwohl die Menge verglichen jetzt mit dem Körpergewicht und den ganzen anderen Sachen, was man noch so im Körper hat, Wasser vor allen Dingen, quasi immer noch 0,00 irgendwas Promille ist, kann das dann tödlich sein. Ne?
Genau. Und wir sehen auch, dass diese Auswirkungen sich tatsächlich verwirklicht haben. Also, dass der Anstieg von CO2 über die letzten 200 Jahre schon zu einem deutlich messbaren Anstieg der Durchschnittstemperatur auf der Erde geführt hat. Es ist heute im weltweiten Durchschnitt über das ganze Jahr mehr als 1 Grad Celsius wärmer, als es noch vor 150 Jahren war. Und es kommen halt auch immer neue Rekordjahre dazu. 2023 war wieder eins. Da lag die Temperatur um 1,45 Grad Celsius über dem, was von 1850 bis 1900 der Durchschnitt gewesen ist. Und das kommt eben daher, dass CO2 ein Treibhausgas ist. Und wenn mehr von diesem Treibhausgas in der Atmosphäre vorhanden ist als vorher, dann ist auch der Treibhauseffekt stärker und dann ist die neue Gleichgewichtstemperatur höher. Wir haben also durch die viele Verbrennung, um es mit dem Bild aus der letzten Folge zu sagen, den Wärmeabfluss in unserer atmosphärischen Regentonne etwas nach oben verschoben. Oder auch, um das andere Bild zu nehmen, wir haben weitere Ping-Pong-Spieler in die Atmosphäre gebracht und dadurch wird das Wärme-Ping-Pong effektiver und es kann mehr Wärme in der Nähe der Erde zurückgehalten werden. Infolgedessen ist das ganze System aus dem Gleichgewicht geraten und die Temperatur steigt im Moment. Wir werden in späteren Folgen noch darauf eingehen, warum man sicher ist, dass kein anderer Einfluss, den wir kennen, für diesen konkreten Temperaturanstieg jetzt gerade verantwortlich sind. Es ist nicht eine Veränderung in der Sonne, es sind keine Eiszeitzyklen und auch keine zufälligen natürlichen Schwankungen. Das müssen wir aber an anderer Stelle diskutieren.
Das ist auch ganz wichtig, weil das ja sozusagen auch sehr häufig in der Diskussion immer vorkommt. Okay, dafür nehmen wir uns dann also ganz in Ruhe selbstverständlich Zeit. Das ist ja auch wichtig und das liegt ja erstmal nahe, dass man überlegt, könnte es vielleicht auch andere Gründe für so einen messbaren Temperaturanstieg geben. Es gibt ja verschiedene Einflussfaktoren auf die Erde. Aber einen Moment mal kurz. Wir haben uns jetzt schon wieder am CO2 festgebissen. Ihr habt da am Anfang der Folge gesagt, dass Wasserdampf eigentlich noch viel mehr Wärme speichert und dass Methan und noch andere Gase auch eine Rolle spielen. Das müsst ihr vielleicht nochmal etwas genauer sortieren jetzt. Denn in der öffentlichen Diskussion hört man ja meistens Treibhauseffekt, Kohlendioxid. Und andererseits wird ja der Wasserdampf auch manchmal sogar als Einwand vorgebracht, so nach dem Motto, wenn Wasserdampf dreimal so viel Wärme zurückhält auf der Erde oder in der Atmosphäre wie das CO2, dann kann ja das zusätzliche CO2 von der Verbrennung ja wohl nicht so eine große Rolle spielen beim Treibhauseffekt. Das möchte ich gerne nochmal sortiert bekommen hier.
Das ist ganz wichtig zu erklären. Zunächst mal stimmt die Feststellung. Wasserdampf trägt deutlich stärker zum Treibhauseffekt bei als Kohlendioxid. Mhm. Das haben wir am Anfang der Folge schon mal gesagt. Jetzt kommt das große Aber und das besteht sogar aus zwei Teilen. Der erste Teil vom großen Aber ist, wir Menschen können mit all dem, was wir tun, den Anteil an Wasserdampf in der Atmosphäre nicht nennenswert direkt beeinflussen. Dafür gibt es einfach zu viel Wasserdampf und alles Wasser ist außerdem in einem sehr lebhaften Kreislauf begriffen von Verdunstung, Niederschlag, Wiederverdampfen. Wenn man sich anguckt, was mit einem konkreten Tröpfchen passiert, wenn du jetzt mal sagst, ich gucke mir genau einen Regentropfen an und verfolge den, dann wirst du feststellen, dass der innerhalb von 10 Tagen im Durchschnitt so einen Kreislauf durchmacht.
Also abregnen, verdunsten und so weiter.
Ganz genau. Und alles, was Menschen zusätzlich tun zu den natürlichen Vorgängen, also wir machen Landwirtschaft und bewässern Felder, wir bauen Staudämme, wir entsalzen Meerwasser, wir kochen Tee. Ja, wir kochen Tee mit dem Wasserkocher und dann kommt Dampf oben raus. Aber nichts davon ist geeignet, den Anteil von Wasser in der Erdatmosphäre großartig zu verändern. Ja? Übrigens, interessanterweise, bei einer Verbrennung entsteht CO2, haben wir schon erklärt, es entsteht auch Wasserdampf. Wenn man mal im Winter guckt, bei den Schornsteinen aus den Häusern, da kommt oben weißes Wölkchen raus, das ist kondensierender Wasserdampf. Aber all das ist nicht von großer Bedeutung, weil schon so viel Wasserdampf in der Atmosphäre ist. Ganz anders als beim Kohlendioxid. Das haben wir zur Hälfte erhöht in 200 Jahren. Mhm.
Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil von diesem großen Aber, nämlich wieder der Frage, ne, ist da eigentlich der Wasserdampf das, was den Treibhauseffekt ankurbelt oder ist es das Kohlendioxid? Und ja, da muss man eben wissen, kurzfristige kleine Veränderungen im Gehalt von Wasserdampf in der Atmosphäre werden von der Natur in kurzer Zeit auch wieder ausgeglichen, weil es eben dieser schnelle Kreislauf ist. Ein Überschuss an Wasserdampf fällt als Regen runter auf die Erde und wenn weniger Wasserdampf in der Luft ist, kann sie auch wieder mehr aufnehmen, es kann wieder mehr verdunsten aus den Ozeanen. Und das bedeutet, dass unter den jetzigen Bedingungen auf der Erde die Temperatur bestimmt, wie viel Wasserdampf da ist und nicht etwa umgekehrt. Mhm.
Genau. Bei Kohlendioxid ist das vollkommen anders. Das ist nicht auf die gleiche Weise an die Temperatur gebunden wie der Wasserdampf. Kohlendioxid kann man freisetzen und noch mehr freisetzen und es sammelt sich in der Atmosphäre einfach an. Mhm. Anders als Wasserdampf ist es dann einfach erstmal da.
Ist nicht in so einem Kreislauf drin.
Das kann auch nicht abregnen. Wir haben ja keine Kohlendioxid sehen.
Genau. Mhm. Es gibt einen Kreislauf von Kohlendioxid, der aber einen viel, viel längeren Zeitraum umfasst und der hier sozusagen auf diesen Jahrhunderte-Zeitskalen sich nicht groß auswirkt. Das heißt, in den vergangenen 2 Jahrhunderten haben wir eine Menge Kohlendioxid freigesetzt und das ist jetzt erstmal da. Und was macht jetzt der Wasserdampf? Der folgt dieser Entwicklung. Das Kohlendioxid sorgt dafür, dass es wärmer wird. Also kann die Luft auch mehr Wasserdampf aufnehmen. Mhm. Und das tut sie dann auch. Und der zusätzliche Wasserdampf, der verstärkt dann wieder den Treibhauseffekt. Das Motto lautet also, das Kohlendioxid sorgt für eine zusätzliche Erwärmung und es kommt dadurch weiterer Wasserdampf hinzu und verstärkt die Geschichte noch.
Okay, aber dann heißt das ja, Wasserdampf hat eindeutig den größeren Anteil am Treibhauseffekt von diesen beiden Gasen. Und kann auch Klimaveränderungen verstärken, aber Wasserdampf gibt niemals selbst die Richtung der Veränderung vor. Wasserdampf spielt also sozusagen im Treibhauseffekt-Orchester ganz laut mit, gibt aber nicht den Takt vor.
Ja.
Also nur wenn die Temperatur durch irgendeinen anderen Effekt hochgeht, also zum Beispiel durch ein anderes Treibhausgas wie CO2, dann verdunstet wegen der höheren Temperatur mehr Wasser und der Wasserdampf bekommt dann seine Hebelwirkung für den Treibhauseffekt, weil er eben auch mehr wird. Okay?
Ja, das ist richtig. Ist kompliziert zu verstehen, aber wichtig ist, der Treiber ist das Kohlendioxid, der Hebel ist der Wasserdampf.
Und jetzt haben wir noch diese anderen Treibhausgase. Was habt ihr gesagt? Methan, Stickoxide, Fluorgedöns. Hört man nicht manchmal, dass die noch so und so viele hundertmal stärkere Treibhausgase sind als jetzt CO2? Was habe ich da mir vorzustellen drunter?
Ja, das ist ein bisschen kompliziert, denn da spielen jetzt viele Faktoren.
Überraschend, alles ist kompliziert.
Ja, es ist eben nicht so einfach. Deswegen versuchen wir es ja auch ganz in Ruhe hier zu erklären. Und ja, es kommt jetzt eben darauf an, erstmal, wie gut kann ein Gas Infrarotstrahlung einfangen? Mhm. Also ist es ein guter Tänzer oder ein sehr guter Tänzer und so weiter. Dann ist auch entscheidend, wie lange ist es eigentlich in der Atmosphäre? Denn viele Moleküle sind nicht so stabil und werden dann durch irgendwelche Prozesse in der Atmosphäre laufend auch wieder abgebaut. CO2 nicht, das ist sehr stabil, aber andere vergehen relativ schnell, auch durch die Sonnenstrahlung zum Beispiel.
Und das mindert ihren Einfluss, wenn sie dann schnell wieder vergehen.
Genau, man muss also auch immer gucken, über welchen Zeitraum betrachtet man die Klimawirkung von einem Gas.
Okay.
Und nach dieser Bewertung ist Methan etwa 25 bis 30 Mal stärker für den Treibhauseffekt wirksam als CO2, wenn man die gleiche Menge hätte. Lachgas, das ist ein Stickoxid, ist sogar 300 Mal wirksamer. Mhm. Und diese fluorhaltigen Gase, wie zum Beispiel Schwefelhexafluorid, das ist ein Industriegas, die können um 1000 bis 10.000-fach wirksamer sein als CO2.
Glücklicherweise kann man aber als Faustregel sich merken, von diesen vielfach stärker wirksamen Gasen setzt die Menschheit auch viel weniger frei. Mhm. Wir verändern also den Gehalt von Treibhausgasen in der Atmosphäre, ja, aber wir verändern ihn am allerstärksten durch Verbrennung und viel mehr durch Verbrennung als durch alle anderen Aktivitäten zusammen. Trotzdem sind die anderen Gase auch bedeutsam. Und das Wichtigste von den anderen Gasen, neben dem Wasserdampf und dem CO2, über die wir schon viel geredet haben, ist das Methan. Das ist ein Molekül aus 5 Atomen und das kann richtig gut tanzen.
Der Fred Astaire unter den Molekülen.
Genau, es ist genau Lord of the Dance ist das Methan. Und deshalb ist es besonders wirkungsvoll beim Einfangen von Infrarotstrahlung. Das Methan macht den zweitgrößten Anteil an der menschengemachten Erwärmung aus, nämlich bis zu 20%. Die Details werden wir in der zukünftigen Folge besprechen. Aber um es schon einmal kurz zu erwähnen, Methan entweicht, zum Beispiel wenn Erdgas gefördert wird und transportiert wird, aber eine wichtige Quelle ist vor allem die Landwirtschaft, genauer gesagt die Rinderhaltung, denn Kühe rülpsen Methan. Das kommt einfach aus der Kuh raus, wenn die lebt.
Ja, das ist ja eigentlich fast schon verrückt, wenn man sich mal vor Augen hält. Die Menschen halten sich so viele Kühe als Lieferanten von Fleisch und Milch, dass die Rülpserei beim Wiederkäuen messbar die Zusammensetzung der Erdatmosphäre des Planeten quasi verändert und somit eben den Treibhauseffekt eben durch dieses Methan beeinflusst.
Ja, genau. Und das ist eben auch der Grund, warum so ein Stück Rindfleisch jetzt im Vergleich zu anderen Lebensmitteln sehr stark zur Erderwärmung beiträgt.
Es gibt aber auch eine gute Nachricht, denn Methan ist ein sehr kurzlebiges Treibhausgas. Es dauert auf ein einziges Methanmolekül betrachtet nur ungefähr 10 bis 20 Jahre, bis es durch die UV-Strahlung von der Sonne wieder zerstört worden ist. Und darin liegt eine große Chance, denn wir Menschen könnten den Ausstoß von Methan jetzt schnell zurückfahren und dann würde auch der Anteil von Methan in der Atmosphäre innerhalb weniger Jahrzehnte sinken und dadurch der Temperaturanstieg merklich gebremst.
Also mit Methan einsparen kann man schneller was bewirken fürs Klima als mit Einsparen von Kohlendioxid.
Richtig.
Okay, gut. Okay, dann lasst uns vielleicht hier mal einen Schnitt machen heute, weil ich glaube, wir haben ganz gut beschrieben, was ist eigentlich das Problem mit dem Treibhauseffekt, nachdem wir ihn in der vergangenen Woche bejubelt haben und auch zu Recht bejubelt haben. Und heute haben wir das Problem erklärt. Bevor ich es jetzt versuche, nochmal kurz zusammenzufassen, nochmal kurz der Hinweis, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr uns schreiben wollt, was ihr gut findet, was ihr verbesserungswürdig findet an dem, was wir hier machen, schreibt uns gerne an podcast@ganzinruhe.de. Das würde uns sehr freuen und wir sind auch für jedes Feedback wirklich dankbar. Und auch nochmal der Hinweis, der Podcast hier wird begleitet von der Universität Hamburg, die nämlich erforschen will, welche Erklärungen für die Zusammenhänge, die wir hier erklären, gut funktionieren, welche nicht so gut funktionieren. Wenn ihr bei dieser Forschung ein bisschen mithelfen wollt, dann guckt mal in die Shownotes. Da ist ein Link zu einem Fragebogen, den man ausfüllen kann. Das würde auch sehr helfen, wenn sich da viele von euch dran beteiligen. So. Heute habe ich viel gelernt und ich hoffe, die Leute an den Geräten draußen auch. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Der Treibhauseffekt, von dem wir in der vergangenen Woche ja schon auch viel gehört haben, wurde heute nochmal erklärt, wie er zustande kommt. Nämlich dadurch, dass bestimmte Gasmoleküle, die Infrarotstrahlung, die vom Erdboden in Richtung Weltall rausgeschickt werden, einfangen können. Und zwar mit ihren Biegeschwingungen. Und die Treibhausgase spielen dann so eine Art Wärme-Ping-Pong und halten die Erde dann mollig warm, jedenfalls wärmer, als sie es wäre ohne Treibhausgase. Die wichtigsten Treibhausgase in unserer Erdatmosphäre sind Wasserdampf, glaube ich für viele überraschend, und Kohlendioxid und dann Methan, Stickoxide und Fluorgase. Die Menschheit hat seit ungefähr 150 oder 200 Jahren große Mengen CO2 und auch Methan freigesetzt, besonders eben durch Verbrennung, aber auch durch Landwirtschaft, Düngung und so weiter, veränderte Landnutzung. Und dadurch ist die Konzentration eben dieser Treibhausgase in der Erdatmosphäre in der Luft gestiegen. Und ein gestiegener Anteil an Treibhausgasen in der Atmosphäre verstärkt eben den Treibhauseffekt, der natürlicherweise ja schon da ist und sorgt für eine zusätzliche Erwärmung des Klimas. Der Wasserdampf trägt dazu am meisten bei, zu dieser Erwärmung, aber er ist nicht der Auslöser, sondern er ist sozusagen ein natürlicher Hebel. Also wenn sich die Gleichgewichtstemperatur der Erde erhöht, dadurch, dass zum Beispiel durch die Verbrennung CO2 in der Atmosphäre steigt, dann sozusagen wird es wärmer und es verdunstet mehr Wasser, dann ist auch mehr Wasserdampf in der Atmosphäre und dann wird es sozusagen dadurch nochmal wärmer, der hebelt also diesen Effekt durch das CO2. Der tatsächliche Auslöser für die Erwärmung ist aber vor allen Dingen der erhöhte Gehalt von CO2 in der Atmosphäre, gefolgt von Methan. Und deshalb erwärmt sich eben das Klima auf der Erde und ist aktuell im weltweiten Jahresdurchschnitt um fast 1,5 Grad Celsius schon wärmer als noch vor 150 oder 200 Jahren, also vor der Industrialisierung, wo wir die Sachen, die gut brennen, im Boden gefunden haben.
Richtig.
Und dann viele Dinge, die uns auch als Zivilisation sehr geholfen haben, damit gemacht haben. Es bleiben aber noch viele offene Fragen. Wir haben ja noch ein paar Folgen. Warum ist so eine Erwärmung überhaupt schlimm? welche Folgen hat es denn eigentlich, wenn es wärmer wird? Und hat es solche Klimaveränderungen nicht sowieso schon immer gegeben? Im Laufe der Erdgeschichte zum Beispiel. Also schließlich gab es ja Eiszeiten, es gab Erwärmungen, auch schon lange bevor der Mensch überhaupt hier auf der Erde rumgekreucht ist. Und das alles und noch viel mehr machen wir in späteren Folgen von Jetzt mal ganz in Ruhe, eben ganz in Ruhe und gucken uns das ganz in Ruhe an.
Genau, und deshalb hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, jetzt mal ganz in Ruhe. Und da werden wir uns um das Thema Verbrennung nochmal ganz genau kümmern. Was hat das damit eigentlich auf sich? Was ist das Tolle am Verbrennen? Das hat ja auch Riesenvorteile gebracht für unsere Zivilisation.
Ja.
Aber wo ist eben auch das Problem? Das kommt dann in Teil 2 zu diesem Thema.
Gut, und bis dahin sagen wir tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss, danke.
Tschüss.
Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.